Im Voraus schon mal wünsche ich einem jeden gesegnete Weihnachtstage. Und bevor ich euch natürlich auseinanderlasse für die gesegneten Weihnachtstage, möchte ich mit euch zusammen etwas Besonderes betrachten. Und zwar, es geht um Jesus Christus. Und wie die Kinder einige Fragen, also diesbezüglich auch schon beantwortet haben, ich möchte mit euch zusammen, ich habe da hinten extra noch ein paar Bibeln rausgeholt, wenn jemand seine Bibel vergessen hat, darf er sich da bedienen. Ich möchte mit euch zusammen durch das Matthäusevangelium gehen. Nicht durch das Ganze, zeithalber, soweit wir kommen. Aber das ist eine Frage, die schon immer da war und heute genauso dasteht: Wer ist dieser Jesus Christus? Für uns ist es viel einfacher. Wir haben eine Geschichte hinter uns. Wir haben das Wort Gottes in unseren Händen. Wir können in wenigen Stunden können wir durch die Bibel lesen. Also, wenn einer schnell liest, kann er in 63, 62 Stunden durch die ganze Bibel durchlesen. Du kannst nur ein paar Stunden durch die Evangelium durchlesen. Du kannst diese Frage, ich würde sagen, einfacher beantworten, wie die Menschen damals. Und das werden wir gleich im Matthäus-Evangelium sehen, dass die Menschen, sie lebten in der Zeit. Sie waren gebunden. Sie hatten hier einen Mann vor sich gehabt und mussten diese Frage beantworten: Wer ist dieser? Und durch das ganze Matthäus-Evangelium zieht sich die Frage und die Antwort durch. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Diese Frage ist so entscheidend, dass sie zwischen Leben und Tod steht. Diese Frage ist eine solche, die ein jeder von den Menschen beantworten muss. Man könnte sagen, dass es eine Kreuzung im Leben, wo ein jeder steht oder stehen wird, um diese Frage zu beantworten. Aus Lukas 2, Vers, ihr müsst das nicht aufschlagen, Vers 34, da sagt Simeon zu Hanna, wo sie mit diesem kleinen Kind zu ihm kommt, sagt er zu ihr: Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele. Zum Fall und zur Auferstehung, wörtlich. Also hier trennt sich alles, entweder zum Fall oder zur Auferstehung. Dieser Jesus ist das Zentrum. Und deswegen wird ein jeder diese Frage beantworten müssen. Und wenn wir gleich durch dieses Evangelium in großen Schritten gehen werden, so werdet ihr selbst wieder für euch diese Frage beantworten müssen. Wer ist dieser Jesus? Also, Matthäus Kapitel, bitte bedient euch, wenn einer seine Bibel nicht dabei hat. Es sind noch einige da. Matthäus macht es sofort deutlich. Mit den ersten Worten im ersten Kapitel beschreibt er die Herkunft. Um zu wissen, wer dieser Jesus ist, um diese Frage zu beantworten, geht er als erstes an die Herkunft. Und Matthäus zögert keinen Augenblick, um zu zeigen, Matthäus Kapitel 1, Vers 1, sagt er das Geschlechtsregister, also wo kommt dieser Mann her? Es ist das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Er macht Sprünge, um das klar und deutlich in einer kurzen Zeit wie möglich aufzuzeigen. Es ist Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Also der Sohn des Königs, ein Königssohn, ein Königskind. Er ist Jesus Christus, er ist Jeschua, also Jahwe rettet. Und er ist Christus, der Messias, der Gesalbte. Und er ist vom Stamm David, er ist der König. Und er ist von Abraham, von dem Gott verheißen hat. Das sind die ersten Einstiegsworte, damit der Matthäus liest, keineswegs diese Frage nicht beantworten könnte. Also, die Herkunft ist, er ist der Sohn Davids, Er ist der Sohn Abrahams, er ist Jesus Christus. Vers 18, die Geburt Jesu Christi. Ich lese diesen Vers. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Um seine Herkunft zu beantworten, zeigt er auf, Jesus Christus, dieser Messias, dieser Sohn Davids und Abrahams, er kann nicht von einem Menschen gezeugt werden. Es muss eine Jungfrauengeburt sein, damit er wirklich der Sohn Gottes ist. Und das zeigt auf, dieser Jesus ist der Sohn, also einer Jungfrauengeburt. Selbstverständlich braucht Josef sofort Seelsorge. Ja? Und Gott ist so gütig und zieht Josef mit sich und erklärt ihm, hör mal zu, Josef, du darfst den Namen geben, aber ich sage dir welchen. Ja, auch den darfst du nicht aussuchen. Vers 21, den Sohn, den sie gebären wird, sollst du den Namen Jesus geben. Warum? Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus bedeutet Jeshua, also Jahwe rettet. Du sollst ihm den Namen geben, Jahwe rettet, also der Herr rettet. Josef wurde deutlich gemacht, dieses Kind lebt unter einer Botschaft, Gott rettet. Also die Frage zu beantworten, wer ist das, ist in den ersten Versen klar gesetzt. Ja, es ist Jesus Christus, es ist Jeshua, also es ist der Retter, es ist der Sohn Gottes. Also durch die Jungfrauengeburt sehen wir auch das, dass er dahin weist, es ist der Sohn Gottes. Kapitel 2, nach dieser Geburt, Matthäus 2, Vers 2. Also die Weisen, die wir hier gesehen haben, wird etwas von ihnen gesagt. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Für diese Menschen, die Gott von weit her geführt hat, um jetzt dorthin zu kommen. Sie haben keine Unklarheiten darüber. Niemand hat irgendwo ein Kind in der Krippe angebetet, sondern sie kommen und suchen den König. Und sie beten nicht ein Kind in der Krippe an, sondern nach der Suche nach einem König beten sie den König an, damit niemand Missverständnisse mit sich trägt. Die Männer, die da kommen im Kapitel 2, suchen den König. Im Kapitel 3 kommt der nächste Zeuge auf und sein Name heißt Johannes, den Gott eingesetzt hat, um zu zeugen. Und als wen bekennt Johannes ihn? Er nennt ihn Herrn. Matthäus Kapitel 3, Vers 3. Das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das ist noch Johannes. Er ist diese Stimme des Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Wer ist dieser Jesus? Die Botschaft des Johannes ist, er ist der Herr. Und ich bereite für ihn den Weg vor. Und weiter, das Bekenntnis des Johannes. Er sagt, das ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Johannes macht einen Kontrast, einen Unterschied. Ich bin derjenige, ich bin gesandt, um mit Wasser zu taufen, aber nicht so derjenige, der kommt. Er wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Derjenige, der kommt, um die Frage zu beantworten, wer ist er? Er ist der Taufende mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Er ist der Geliebte. Und zwar, wenn du aus allen Evangelium das zusammenfasst, diese Botschaft, die Gott Johannes gibt, dem, wo du Johannes siehst, den Heiligen Geist vom Himmel kommen und auf ihm bleiben, der ist derjenige. Und wo die Stimme ertönt, wo das geschieht, wo der Heilige Geist herabkommt, da kommt eine Stimme aus dem Himmel, die Johannes und Jesus allein hören, nicht das ganze Volk. Und da kommt die Botschaft von Gott: Das ist mein geliebter Sohn. Und das hört Johannes, und Johannes bezeugt das. Das ist das Lamm Gottes. Und er hilft den Menschen, diese Frage zu beantworten. Das ist das Lamm Gottes, das ist der Geliebte, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft und auch mit Feuer. Im Kapitel 4, wo im Kapitel 3 ganz deutlich gemacht wurde, wer er ist, durch das Zeugnis Gottes selbst: Du bist mein geliebter Sohn. In Kapitel 4 wird das in Frage gestellt. Und Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Und der Versucher tritt an Jesus heran und sagt: Bist du wirklich Gottes Sohn? Wenn du Gottes Sohn bist, Matthäus 4, Vers 4, und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, Vers 6, und er sprach: Wenn du Gottes Sohn bist. Also das wird versucht zu untergraben. Beweise dich doch, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Aber dieser Mann, der hier in die Wüste geführt wird, um versucht zu werden, er als der zweite Adam, im Gegensatz zu dem ersten Adam, der versucht wurde, er kommt aus dieser Versuchung nicht wie Adam, der gefallen ist, sondern als ein neuer Adam, als der Mensch, der in die Versuchung geführt wurde und siegreich herauskommt. Der erste Adam führte die ganze Menschheit weg von Gott in die Finsternis. Der zweite Adam, wer ist er? Er führt ins Licht. Und so zeigt uns der Vers 16, sagt über Jesus: Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Jesus aus der Versuchung heraus, er bringt Licht und man sieht es. Und jetzt von Kapitel 5 bis Kapitel 7 tritt Jesus als derjenige auf, der lehrt, der das Volk lehrt mit Vollmacht. Wer ist er? Er ist der vollmächtige Lehrer. Und am Ende dieses Abschnitts im Kapitel 7, Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Das Land war voll mit Lehrern, überall standen Synagogen, und es gab viele ausgebildete Menschen, die das Wort verkündigt haben. Aber dieser hier, der hierhin kam, der hier gelehrt hat, er hat mit so einer Autorität geredet, dass die Menschen zurücktraten und sagten: Er predigt so, als würde er das Gesetz selber geben, als würde er der Gesetzgeber selber sein. Das ist diese Bedeutung mit Vollmacht, mit einer Autorität als der Gesetzgeber. Wer ist er? In Kapitel 8 und 9 wird uns Jesus aufgezeigt, um diese Frage zu beantworten, wer ist, als großer Wundertäter. Und in diesem, als großer Wundertäter, einer, der einen hohen Anspruch hat, einen besonderen Anspruch auf die Nachfolge in diesen Wundern. Guckt einmal, Kapitel 8. Als erstes zeigt dieser große Wundertäter, es ist uns eingeteilt in verschiedene Bereiche der Wunder, in die wir hier geführt werden, über die Jesus Herr ist. Von Kapitel 8. Also erstmal wird uns gezeigt, er ist derjenige, der jede Beschwerde der Menschen lösen kann. Vers 1, heilt er einen Aussätzigen sofort nach dieser Bergpredigt. Von Vers 5 hilft er einem Menschen auf Distanz. Er heilt den Knecht des Hauptmanns mit einem Wort. Er muss nicht dahin gehen. Es reicht, wenn er ein Wort sagt. Von Vers 14 berührt er die Hand der Schwiegermutter des Petrus und sie steht auf und wird gesund und ist sofort fähig zu dienen. Von Vers 16 treibt er böse Geister aus und Vers 16 sagt, dass er jede Krankheit heilte. Dann von Vers 23 wird uns ein anderer Bereich aufgezeigt. Hier ist es einfach eine jede Beschwerde gewesen, über die er Herr ist. Aber von Vers 23 wird er aufgezeigt als der Herr der Schöpfung, dass er über die Schöpfung gebietet. Und da steht Jesus auf in diesem Boot, in dem er während des Sturmes geschlafen hat. Stellt euch vor, ein Sturm, es war kein Riesenboot, das musste geschaukelt worden sein, hin und her. Und das Wasser kommt rein und Jesus schläft. Und dann steht dieser Mann auf und spricht zum Wind und spricht zu der See, zum Wasser. Und es wird still. Und da fallen die Jünger, fallen die Menschen, die im Boot sind, vor Jesus nieder. Kapitel 8, Vers 27. Und stellen genau diese Frage. Bis jetzt konnten sie das nicht beantworten. Sie waren Zeugen gewesen von der Taufe des Johannes. Sie waren dabei gewesen bei all diesen Wundern, beim Zeugnis des Johannes. Und jetzt durch die Heilung in den Kapitel davor und jetzt, wo er zur Schöpfung gebietet und sie können diese Frage noch nicht beantworten, sondern sie sagen, Vers 27, wer ist dieser Jesus? Wir lesen das Ganze, für uns fällt es einfach, aber sie sehen nur ein Ereignis nach dem anderen. Weiter zeigt Jesus ihnen von Vers 28, dass er Macht hat über gefährliche Menschen, Macht hat über diejenigen, die sehr gefährlich sind. Und von den anderen Evangelisten lesen wir, dass diese Männer, über die er hier die Macht präsentiert, so gefährlich waren, dass sie gebunden wurden mit Ketten und mit Fußfesseln und sie haben es zerrissen. Und der Weg war so gefährlich, dass dort keiner gehen konnte. Und Jesus kommt dahin und präsentiert seine Macht über diesen Menschen und gebietet diesen Dämonen, die ihn beherrschen. Dieser Mann war deswegen so gefährlich, weil er Legionen von Dämonen in sich hatte. Legionen ist der griechische Ausdruck für eine Zahl, für eine größte Zahl. Im griechischen Zahlensystem war dieses Wort Legionen das oberste Wort. Weiter wurde nicht gerechnet. Zahlen wurden nicht weiter benannt. Es war Legion, das war die höchste Zahl gewesen. Nicht, dass es keine gab, aber da war Schluss. Und das wird hier gebraucht. Dieser Mann wird beherrscht von Legionen von Menschen. Und Jesus kommt dahin. Er hat gezeigt, dass er die Macht hat über Krankheiten. Er hat gezeigt, dass er die Macht hat über die Schöpfung. Und jetzt kommt er und zeigt, dass er die Macht hat über Legionen von Menschen. Er gebietet und sie gehorchen. Weiter. Hier treibt es diese Antwort auf den Höhepunkt. Im Kapitel 9 von Vers 1 offenbart sich Jesus als Gott und er fordert die Leute dermaßen heraus, dass sie anfangen zu kritisieren. Es wird nämlich ein Mann zu Jesus gebracht, weil die Menge das Haus umdrängte, wurde das Dach aufgemacht und ein Mann wurde auf, Seilen heruntergelassen zu Jesus. Und Jesus bei all dieser Menge sagt zu diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Stellt euch vor, hier steht einer und sagt jemand, deine Sünden sind dir vergeben. Was würdest du als frommer Mensch denken? nichts anderes wie die frommen Menschen damals. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus beabsichtigt, ihnen etwas deutlich zu machen, klar zu machen. Den ihr hier vor euch habt, ist Gott. Und um euch zu zeigen, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sagt er zu diesem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Wer anders als Gott könnte einem Gelähmten sagen, dass die Glieder, die kaputt waren, steh auf? Also, er zeigt hier schöpferische Kraft. Er zeigt hier und beweist, dass er Gott ist. Sie könnten diese Frage hier beantworten. Wer ist dieser Jesus? Er muss Gott sein. Und er geht weiter, Kapitel 9, Vers 18. Er zeigt ihnen, dass er sogar Macht hat über die Toten. Vers 18, erweckt er einen Toten auf. In Vers 20, in dieser Geschichte wird uns aufgezeigt, dass er sogar ohne einen Befehl, wenn jemand zu ihm kommt und ihn anrührt, geheilt werden kann. In Vers 27 werden Organe wiederhergestellt. Also einen, der blind war, er darf wieder sehen. Und mit all diesen Wundern, die er aufzeigt, Schritt für Schritt offenbart er den Menschen, wer er ist. Jetzt kommen wir in all diesen Wundern, Kapitel 8 und 9, zwischen diesen Wundern zeigt er uns auf diesen Anspruch der Nachfolge. Was denkt ihr? Menschen, die hinter Jesus hinterhergingen, die seine Predigt gehört haben, im Kapitel 5 bis Kapitel 7, die das Zeugnis gegeben haben, dieser spricht mit Vollmacht, als wenn er der Gesetzgeber ist. Und jetzt präsentiert er all diese Wunder. Würdet ihr ihm nicht nachfolgen wollen? Und genau das stand im Raum. Im Kapitel 8, Vers 19 ist der Erste, der Pharisäer, der Jesus nachfolgen möchte. Unter dem Eindruck dieser Dinge, die Jesus getan hat. Und Jesus stellt ihm eine Bedingung, die er gar nicht bereit ist zu erfüllen. Und zwar sagt er: Du musst einen Strich ziehen mit dem, was du hast, mit deinem Background, also mit den Menschen, mit denen du eng verbunden bist. Er möchte nämlich noch erstmal sich um seine Familie sorgen und dort bleiben, bis seine Eltern sterben. Sehr gut. Das ist ein nobler Gedanke. Aber Jesus macht hier ihm deutlich: Ich habe Ansprüche in der Nachfolge. Wenn du nicht einen Strich ziehen kannst, wenn dir Menschen wichtiger sind, so kannst du mir nicht nachfolgen. In 9, Vers 14 kommen die Jünger des Johannes zu ihm und staunen und können seine Nachfolge nicht nachvollziehen. Warum fasten wir? Warum machen wir dies und das und deine Jünger nicht? Und Jesus zeigt ihnen auf: Hört mal zu, ich bin der Maßstab für die Nachfolge. Ich bin derjenige, ich bin der Bräutigam. Ich sage, wo es lang geht. Und wenn ich da bin, dann muss niemand fasten und weinen, sondern sie sind mit dem Bräutigam. Und hört zu, ihr Jünger des Johannes, auch ihr könnt das Alte nicht vermischen mit dem Neuen. Bringt nicht eure Religion in meine Nachfolge hinein. Du kannst nicht einen alten Lappen, also ein altes Kleidungsstück, du kannst nicht mit einem neuen Flicken flicken. Du kannst nicht neuen Wein in alte Schläuche tun. Das geht nicht. Ihr könnt nicht euer Verständnis von Nachfolge, von Religion hierhin hineinbringen und dieses vermischen. Das, was ich, die Nachfolge, die ich euch verkündige, ist einzigartig und allein. Und wenn ihr das nicht versteht, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Jesus macht diesen Leuten es sehr schwer. auf einmal diesen Schnitt zu machen und diesen Jesus zu verstehen und diese Frage richtig zu beantworten. Wer ist dieser, dass er so einen Anspruch stellt? Und Jesus macht es sofort wieder deutlich. Im Kapitel 10 geht er hin, schon vom Kapitel 9, das müsste eigentlich wär leichter, wenn es zum Kapitel 10 gehören würde, Vers 37. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wen sollten sie bitten? Wer ist der Herr der Ernte? Wen sollten sie bitten? Gott. Und wisst ihr, was er hier zeigt? Er ist Gott. Er ist der Herr der Ernte. In Kapitel 10 nimmt Jesus Vers 5 die 12 und sendet sie aus. Gerade eben hat er gesagt, dass der Herr der Ernte aussendet. Und hier im Vers 5 sendet er sie aus. Und in Vers 1 gibt er ihnen die Vollmacht. Die Vollmacht, und er gibt ihnen die Botschaft. Dieses ganze Kapitel handelt darum, dass Jesus den Jüngern die Botschaft gibt, die sie verkündigen sollten. Und in dieser Botschaft macht er es deutlich: Die Botschaft, die ihr verkündigen sollt, geht über mich. Und zwar so direkt und so krass und so eng, dass ein jeder verstehen soll: Ich bin der einzigste Weg. Wie das Lied heute, das gesungen wurde: Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 10 Vers 32 sagt Jesus: Jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Jesus stellt sich dermaßen in den Mittelpunkt, als Zentrum. Hier entscheidet sich alles. Wer Jesus verleugnet, wer eine falsche Antwort gibt, wer er ist, um das geht es, der wird bekannt oder verleugnet werden. Das ist eure Botschaft. Jünger, geht hin und macht es deutlich. Es dreht sich um Jesus. Wie beantwortest du diese Frage? Wer ist er? Er macht ihnen deutlich, das ist selbstverständlich ein Stein des Anstoßes. 10 von Vers 34. Und nochmal macht er ihnen von Vers 37 klar: Predigt das, dass ich wichtiger bin als alle Beziehungen, die die Menschen haben. Wenn jemand Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Die Botschaft, die sie über Jesus bringen sollten, um es deutlich zu machen, wer er ist, war so unmissverständlich wie sein Leben. Wie die Botschaft Gottes über ihn, wie die Botschaft des Johannes, wie seine Wunder, so gebietet er auch den Jüngern zu predigen. Kapitel 11. Hier beantwortet Jesus selbst, wer er ist. Kapitel 11, Vers 5. Hier kommen nochmal die Jünger des Johannes. Und ich glaube, sie waren irritiert. Als sie im Kapitel 9 zu ihm kamen und er ihnen sagt: Hört mal zu, ihr könnt nicht einen neuen Lappen an einen alten Lappen, also so gesagt an ein Kleidungsstück machen. Ihr könnt nicht neuen Wein in alte Schläuche gießen, dass sie irritiert waren. Sie dachten, dass er ihnen jetzt eine richtige Erklärung geben wird über Fasten und warum und wieso und weshalb. Aber ich denke, dass sie zu Johannes zurückkamen und ihm das berichteten. Und hier fing Johannes selber an zu zweifeln. Und in dieser Situation, wo die Jünger des Johannes wieder zu Jesus kommen, im Kapitel 11, gibt Jesus ihnen eine klare Antwort. Wer ist er? Sie konnten das bis jetzt nicht herausfinden. Und Johannes kam ins Zweifeln. Wer ist dieser Jesus? Und Jesus weist hin und sagt: Guck mal, Johannes, du kennst das Alte Testament. Ich bin derjenige, der von Gott verheißen wurde. Vers 5. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Johannes, der das Alte Testament kennt, er weiß, das ist die Verheißung auf den Messias. Und Jesus beantwortet mit einem Wort Gottes die Zweifel des Johannes und dieser Jünger. Also, und Jesus macht es deutlich im gleichen Abschnitt. Hört mal zu, es ist wichtig, dass keiner an mir Anstoß nimmt. Und in Vers 27 macht er etwas deutlich, wer er ist. Jesus ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Wer ist er? Jesus ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und vielleicht denkt der eine oder andere, okay, aber was ist, wenn mir der Vater das nicht offenbaren will? Was ist, wenn mir der Sohn das nicht offenbaren will? Und sicher hat diese Frage in den Ohren der Zuhörer geklungen. Was ist, wenn Gott mich im Dunkeln lässt? Und Jesus macht weiter. Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier beantwortet Jesus die Frage, wenn du Ruhe haben möchtest für deine Seele, es ist Jesus. Es ist niemand anders. Er ist der Weg zum Vater. Und Jesus ruft, komm, komm her, werf dein Vertrauen auf mich. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der, der verheißen wurde, der die Sünden auf sich nimmt, der sie trägt, getragen hat, damit du zum Vater kannst, damit du eine Beziehung haben kannst zu dem Vater. Wer ist dieser Jesus? Ich wünsche, dass in dieser Weihnachtszeit ein jeder von uns diese Frage weiter behandelt. Wir sind noch nicht bis zum bis zum Höhepunkt gekommen. Der Höhepunkt kommt in Kapitel 16, wo diese Frage klar und deutlich beantwortet wird. Ohne Einfluss der Wunder, der Zeichen, ohne Einfluss der Gefühle und dessen, was Menschen treibt, um sich für Christus zu entscheiden, um ihn anzurufen. Aber diese Frage ist die gleiche wie damals, so auch heute. Wer ist dieser Jesus? Und Matthäus-Evangelium beantwortet uns diese Frage mit vielen Beispielen, mit vielen Geschichten, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias, der Gesalbte. Er ist, der die Sünden trägt. Er ist derjenige, der vom Vater bestätigt wurde. Und der ruft, kommet her zu mir. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Zufriedenheit, Geborgenheit in Christus. Es gibt nichts Schöneres. Und mit dieser Botschaft möchte ich euch segnen. Bis nächste Woche. Lasst uns noch kurz Zeit geben zum Lob und zum Dank diesem Herrn.